Jetzt wollen wir aber dennoch gemeinsam weiter in der Offenbarung studieren, und zwar das letzte Sendschreiben, die Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22 wollen wir heute gemeinsam lesen und studieren. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir das Buch aufzuschlagen, Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22, und dann wollen wir noch gemeinsam beten. Hier heißt es in Gottes Wort: Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe: Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, dies sind deine Worte an deine Gemeinde in Laodicea. Dies sind die Worte des auferstandenen und lebendigen Gottes. Dies sind die Worte des lebendigen Wortes selbst, dessen Worte schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist und durch Herz dringt. Und Herr Jesus Christus, wir sehen in diesen Worten, auch wenn sie hart sind, dennoch unendlich viel Gnade und Barmherzigkeit, unendlich viel Mitgefühl und Ringen um die Verlorenen. Wir sehen hier dein weites und großes und offenes Herz für Sünder, damit sie Buße tun und bei dir um Gnade und um Vergebung bitten. Und dass du jeden annimmst, der zu dir kommt im Glauben. Und dass du auch uns, die wir heute hier versammelt sind, angenommen hast, als wir zu dir gekommen sind mit leeren Händen. Als wir dein Klopfen gehört haben und als wir deine Stimme gehört haben und als wir dir aufgetan haben, so bist du zu uns gekommen. Und seitdem haben wir tiefe Gemeinschaft mit dir. Und wir wollen auch heute Abend Gemeinschaft mit dir haben und dich bitten, oh Herr, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist und dass du durch dieses Wort, das wir gelesen haben, zu uns sprichst und überführst, ermahnst, tröstest und zurechtweist, so wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Nun sind wir im letzten Sendschreiben angekommen. Und neben der Gemeinde in Sardes bekommt die Gemeinde in Laodicea, die wir heute studieren werden, den wohl härtesten Tadel aller sieben Gemeinden. Sardes wird zwar getadelt mit den Worten, du bist tote, eine leblose Gemeinde, dennoch gab es einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. So lesen wir in Offenbarung Kapitel 3, Vers 4. Das heißt, auch wenn Sardes tot war, so gab es in dieser toten Gemeinde einige wenige Menschen, die doch lebendig waren. Laodicea hingegen erntet von dem auferstandenen Herrn und Heiland ausschließlich Tadel und Ermahnung. Für Laodicea gibt es kein Lob. Für Laodicea gibt es keinen Funken von Leben. Laodicea erntet von Jesus Christus nur Tadel. Aufgrund ihrer Lauheit empfindet Jesus Christus Abscheu und Ekel vor dieser Gemeinde. Die letzte Gemeinde ist also eine lauwarme Gemeinde, oder wir können auch sagen, eine gleichgültige Gemeinde, an die Jesus hier schreibt. Ich möchte es uns etwas verbildlichen, wie es in dieser Gemeinde zugegangen haben könnte. Stell dir einen Arbeitnehmer vor, der jeden Tag aufs Neue gleichgültig auf die Arbeit geht. Der seine Arbeit nicht mit Freude tut, der seine Arbeit nicht mit Hingabe tut, der seine Arbeit nicht mit Eifer tut, der seine Arbeit nicht mit Sorgfalt tut. Jemand, der auf die Arbeit geht und keine Lust hat zu arbeiten. Jemand, dessen Arbeitgeber ihn immer zwingen muss, ihn immer ermutigen muss, ihn immer ermahnen muss, seine Arbeit zu tun, ihn anzuspornen. Von alleine bewegt dieser Mann sich nicht, seine Arbeit zu tun. So ein Mitarbeiter wird nicht lange in der Firma gehalten. Weil er lau ist, weil er gleichgültig ist gegenüber seiner Arbeit, wenn er sich nicht ändert, wenn er sich nicht hingibt und anfängt, sorgfältig und fleißig zu arbeiten, wird er geschmissen aus der Firma. Kein Arbeitgeber wird so einen Arbeitnehmer lange bei sich in der Firma behalten. Wie viel mehr, liebe Gemeinde, trifft es auf das Reich Gottes zu? Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, wird Mensch und vergießt sein teures Blut am Kreuz von Golgatha und stirbt für seine Braut. Und jetzt ist eine Braut, seine Gemeinde dort, die lau ist, die ihm nicht mit Freuden dient, die ihm nicht mit Freuden nachfolgt. Eine Gemeinde, die ohne Hingabe ist, ohne Eifer, ohne Sorgfalt, lässig, lau, gleichgültig gegenüber den Geboten und gegenüber ihrem Herrn, Jesus Christus. Wie wird Jesus mit so einer Gemeinde umgehen, wenn sie nicht Buße tun und umkehren? Genau das, was wir hier gelesen haben. Er wird sie ausspeien. Wenn wir das Blut Christi mit Füßen treten, was soll Jesus mit uns tun? Diese Gemeinde in Laodicea war eine laue Gemeinde, eine gleichgültige Gemeinde, und Jesus tadelt sie. Aber in diesem Tadel, liebe Gemeinde, so wie in jedem anderen Sendschreiben, finden wir dennoch ein großes und ein weites Herz von Jesus. Eine Einladung an diese Gemeinde, eine Einladung an Sünder, Buße zu tun und zu ihm zurückzukommen und zu seinen Füßen niederzufallen. Und er verheißt ihnen Leben und Freude in Fülle, wenn sie dies tun. Und somit wollen wir diesen Sendschreiben heute gemeinsam studieren und den Tadel von Jesus ernst nehmen, aber gleichzeitig auch seine Gnade in diesem Tadel sehen. Und auch wenn ich in unserer Gemeinde keine lauwarme Gemeinde sehe, so sollten wir uns dennoch dessen bewusst sein, dass auch wir in der Gefahr stehen, lauwarm zu werden. Und auch wenn wir als ganze Gemeinde vielleicht nicht lauwarm sind, so sind doch vielleicht einzelne Geschwister in der Gemeinde und vielleicht auch heute Abend hier unter uns, die lauwarm geworden sind, die gleichgültig geworden sind gegenüber Jesus, die ihre Liebe gegenüber Jesus verloren haben, die ihm nicht mehr mit Eifer nachfolgen, die seine Gebote nicht wirklich halten, die sich Christen nennen, aber nicht wirklich danach leben. Und so sollten wir diesen Tadel oder diesen Brief von Jesus an seine Gemeinde Laodicea auch heute Abend ernst nehmen und hören, was der Geist den Versammlungen zu sagen hat. Und auch diesen Text wollen wir heute in vier Teile gliedern. Zunächst haben wir eine Selbstoffenbarung von Jesus Christus, eine Wahrheit über Jesus, und anschließend folgen dann drei Aspekte einer lauwarmen Gemeinde. Zunächst werden wir sehen, dass Jesus war, ist und bleibt immer derselbe. Dann werden wir sehen die Unbrauchbarkeit einer lauwarmen Gemeinde, dann die einzige Hoffnung einer lauwarmen Gemeinde und dann die Verheißung für Überwinder einer lauwarmen Gemeinde. Diese vier Punkte wollen wir jetzt mit Hilfe des Heiligen Geistes erarbeiten. Nun zunächst zu der Wahrheit über Jesus Christus. Jesus war, ist und bleibt immer derselbe. So offenbart er sich der Gemeinde in Laodicea in Vers 4. Dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe: Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier offenbart sich Jesus mit drei Eigenschaften von sich selbst und zeigt mit diesen Eigenschaften, dass er der Beständige, der Unveränderliche, der Ewigseiende, der der ist und bleibt und immer sein wird. So offenbart sich Jesus hier. Er sagt, ich bin der Amen. Das bedeutet, er steht fest und es gilt. Es steht fest und es gilt. Wenn wir sagen Amen, dann stimmen wir in ein Gebet mit ein und sagen, ich stimme diesem Gebet zu. Das, was er gesagt hat, das steht und das gilt. Das steht fest. Amen beschreibt etwas, was sicher ist, was fest ist, was unveränderlich ist. Somit sagt Jesus über sich selbst, ich bin der sichere Fels, ich bin der feste Grund, ich bin der unveränderliche Gott. Und Gott selbst offenbart sich im Alten Testament seinem Volk Israel mit diesem Namen Amen in Jesaja 65, Vers 16. Sagt er zweimal über sich, dass er der Treue ist. Und im Hebräischen ist es der Name Amen. Ich bin der Amen. Ich bin der Sichere, der Feste, der Unveränderliche. So offenbart sich Gott im Alten Testament. Und Jesus überträgt es auf sich. Und hier sehen wir erneut seine Gottheit. Ich bin der Amen. Aber ich glaube, dass Jesus hier noch etwas mehr sagen will, indem er sich als der Amen offenbart. Und was er damit sagen will, finden wir in 2. Korinther 1, Vers 19 und 20. Lass uns gemeinsam diese Stelle noch kurz aufschlagen. 2. Korinther 1, die Verse 19 und 20. Dort spricht Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern er ist Ja, es ist Ja in ihm. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja. Darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Hier will Paulus deutlich machen, alle Verheißungen im Alten Testament finden in Jesus Christus sein Amen, sein Entschluss, seine Erfüllung. In Jesus Christus hat sich alles aus dem Alten Testament erfüllt und was sich noch nicht erfüllt hat, wird sich noch in ihm erfüllen. Er ist das Amen der Verheißungen Gottes. Alles, was im Alten Testament über den Messias verheißen wurde, hat sich in ihm erfüllt. Die Jungfrauengeburt, die Empfängnis, die Jungfrauengeburt. Sein sündloses Leben, sein stellvertretendes Opfer am Kreuz, seine Auferstehung aus den Toten, das ewige Leben all denjenigen, die an den Messias glauben werden. All diese Verheißungen aus dem Alten Testament finden in Jesus Christus sein Amen, seine Erfüllung. In ihm stehen sie fest und in ihm sind sie unveränderlich. Und Jesus sagt, ich bin dieser Amen. Eine Gemeinde, die unbeständig ist, eine Gemeinde, die lau geworden ist, eine Gemeinde, die schwankt und wankt. Diese Gemeinde spricht Jesus zu, ich bin der Unveränderliche. In mir hat sich alles erfüllt. Wir können auch sagen, in seinem ersten Kommen hat sich alles erfüllt und in seinem zweiten Kommen wird sich der Rest des Alten Testaments noch erfüllen. Er offenbart sich weiter in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14, als der wahrhaftige Zeuge. Und ich denke, hier spielt Jesus auf seine Menschwerdung an und auf seinen Auftrag hier auf dieser Erde. Er war der große Prophet, auf den die Heiligen aus dem Alten Testament gewartet haben. Der große Prophet, über den Mose schon gesprochen hat. Er war der wahrhaftige Zeuge, der das Wort Gottes wahrhaftig auf dieser Erde gepredigt hat. In Wahrheit, niemand vor oder nach ihm hat so gepredigt wie er. Seine Worte waren Worte des ewigen Lebens. Er selbst sagt in Johannes 12, Verse 49 und 50, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich reden soll. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Er ist der wahrhaftige Zeuge von den Worten von seinem Vater. Er hat nur das gesagt, was sein Vater ihm gesagt hat, was er sagen soll. Ein treuer Zeuge. Er war treu in dem, was er von seinem Vater als Auftrag bekommen hat. Er war treu. Und er offenbart sich hier auch weiter und sagt, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Und damit wird nicht gesagt, liebe Gemeinde, dass Jesus einen Anfang hatte. Damit wird auch nicht gesagt, dass er der Erste war oder das größte Wesen, das jemals geschaffen wurde. Das ist nicht gemeint mit dieser Aussage. Vielmehr wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass Jesus der Ursprung alles Geschaffenen ist. Er ist der Anfang der Schöpfung, bedeutet, er ist der Ursprung, die Quelle allen Lebens. Das bedeutet, dass Gott der Vater durch Gott den Sohn alles erschaffen hat. Er ist es, der am Anfang der Schöpfung war und durch den alles Erschaffene geworden ist. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Und hier ist es interessant zu beobachten, liebe Gemeinde, eine Parallele zum Kolosserbrief. Laodicea, die Gemeinde Laodicea, lag in demselben Lykustal, in demselben Umkreis, ein paar Kilometer entfernt von Kolossee. Und was war das Problem der Kolosser? Das haben wir im letzten Brief, das war der letzte Brief in der Bibelstunde. In diesem Tal, in dieser Gegend von Kolossee und Laodicea und Hierapolis entstand eine Irrlehre, nicht wahr? Und diese Irrlehre leugnete die Gottheit Jesu Christi. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief an die Kolosser und zeigt ihnen die Herrlichkeit und die Majestät der Person Jesu Christi auf, nicht wahr? Lass uns mal Kolosser aufschlagen, was wir dort lesen. Kolosser 1 ab Vers 15. Dort zeigt er den Kolossern das wunderbarste und herrlichste Bild von Jesus Christus auf in diesem Brief. Ab Vers 15. Er, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Hier haben wir eine ähnliche Ausdrucksweise wie in der Offenbarung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Paulus macht den Kolossern deutlich und klar, dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist, der Abdruck seines Wesens und dass durch ihn alle Dinge geschaffen worden sind. Und nun offenbart sich Jesus Christus genauso der Gemeinde in Laodicea. Und dies gibt uns einen Anhaltspunkt, dass die Gemeinde in Laodicea von dieser Irrlehre ergriffen wurde und dass sie die Gottheit Jesu Christi leugneten oder vielleicht schon nicht direkt leugneten, aber angefangen haben zu zweifeln, ob Jesus Christus wirklich der ewige Sohn Gottes ist, dass durch ihn alles geschaffen wurde. Und deswegen offenbart sich Jesus hier als der Amen, in dem sich alles erfüllt hat. Als der treue Zeuge, der das Wort Gottes verkündigt hat. Als der Anfang der Schöpfung Gottes, der Ursprung allen Lebens. So offenbart er sich der Gemeinde in Laodicea. Und genau das machte diese Gemeinde zu einer lauwarmen Gemeinde. Ein falsches Bild über Jesus Christus. Und lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Zuhörer, je geringer und je unbiblischer deine Lehre und dein Bild von Jesus Christus, umso lauer ist dein Glaube. Umso lauer ist deine Beziehung zu Jesus Christus. Umso lauer ist deine Nachfolge. Und je größer, je korrekter und je biblischer dein Bild und deine Lehre über Jesus Christus, umso eifriger und brennender und heißer folgst du ihm nach und liebst du ihm und gibst dein Leben ihm hin. Sie hatten ein falsches Bild von Jesus Christus. Je größer wir ihn sehen, je mehr Gott uns seinen Sohn offenbart durch das Studium des Wortes Gottes, umso mehr werden wir ihn lieben. Umso mehr werden wir ihn lieben. Wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus die Erfüllung aller Verheißungen ist, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus Mensch wurde und der treue Zeuge ist. Wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus Christus der Ursprung aller Schöpfung ist, dann sind wir eine lauwarme Gemeinde. Das war der Fall in Laodicea. Doch welches Urteil fällt Jesus über so eine Gemeinde? Welches Urteil fällt Jesus über einen Menschen, der so lauwarm geworden ist? Das ist der zweite Punkt, den wir gemeinsam anschauen wollen. Die Unbrauchbarkeit einer lauwarmen Gemeinde. Verse 15 bis 17. Vers 15 sagt Jesus, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Hier wird uns in Vers 15 zunächst beschrieben, wie der Zustand dieser Gemeinde war. Es ist ein lauwarmer Zustand. Anschließend sehen wir dann in Vers 16, wie Jesus mit so einer Gemeinde verfährt. Er spuckt sie aus und in Vers 17 erklärt Jesus uns dann, wieso diese Gemeinde so lauwarm war. Zunächst zu dem Zustand in Vers 15. Er sagt, ihr seid lau. Und hier spielt Jesus vermutlich auf die Geografie des Landes in Laodicea an. Laodicea lag, wie auch Kolossee, in diesem Lykustal. Und dort floss dieser Fluss Lykus. Und diese Gegend in der Gemeinde ist auch eine sehr quellenreiche Gegend gewesen. Es gab beispielsweise in Hierapolis, die nicht weit entfernt war von Laodicea, heiße Quellen zur Erholung. Wir kennen es auch heute, wenn wir ein heißes Bad nehmen, dann können wir uns erholen. Und in Kolossee gab es kalte Quellen zur Erfrischung. Es war reines, kaltes Quellwasser zum Trinken. In Laodicea jedoch war die Wasserversorgung schlecht. Es gab weder heiße noch kalte Quellen. Das Wasser, das in die Stadt kam, war lauwarm. Es war verdreckt, es war ungenießbar und von lauter Keimen. Durch die ganzen Untergründe, wo das Wasser durchgeflossen ist, kam es dreckig und lauwarm in Laodicea an. Es war unbrauchbar. In Kolossee konnte man das Wasser benutzen, in Hierapolis konnte man das Wasser benutzen, in Laodicea konnte man das Wasser nicht benutzen. Und Jesus sagt, genau so seid ihr. Euer Wasser, ihr seid unbrauchbar, ihr seid ungenießbar, ihr seid zum Ausspeien. Ihr seid weder kalt, das bedeutet geistlich kalt, ihr seid weder ablehnend mir gegenüber und meinem Evangelium, noch seid ihr warm, brennend, heiß für mich. Ihr lehnt mich weder ab, noch folgt ihr mir voller Eifer nach. Ihr seid lauwarm. Das heißt, die Christen lehnten Jesus nicht ab. Sie nannten sich Christen, sie gingen sogar vielleicht in den Gottesdienst. Aber es waren keine Früchte echten Glaubens in ihrem Leben zu sehen. Liebe Gemeinde, solche Menschen sind wohl am schwersten mit dem Evangelium zu erreichen, wie Atheisten, wie ablehnende Heuchler vielleicht, ablehnende Spötter. Denn kalte Menschen, an die kann Jesus Christus noch herankommen und an ihnen kann er noch arbeiten. Aber lauwarme Christen, die ihren Zustand vielleicht gar nicht erkannt haben, die gar nicht sehen, dass sie in die Irre gehen, sondern glauben mir, ja, ich habe ja einmal ein Gebet gesprochen, ich habe ja einmal mein Leben dem Herrn Jesus übergeben, aber seitdem hat sich in ihrem Leben überhaupt nichts getan, nichts verändert. Aber sie sind überzeugt, dass sie gerettet sind. Solche Menschen sind schwer, schwer mit dem Evangelium zu erreichen. Und genau in diesem Zustand befand sich die Gemeinde in Laodicea. Und was war die Folge? Was war die Folge? Vers 16. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. So wie das Wasser in Laodicea voller Dreck und Keime war und man es ausspeien musste, wenn man es getrunken hat, weil man sonst krank wird, so sagt Jesus, muss ich euch ausspeien. Du bist weder warm, dass ich dich für meine Zwecke gebrauchen kann, sagt Jesus, noch bist du kalt, dass ich dich von der Wahrheit überzeugen könnte. Du bist lauwarm und zu nichts zu gebrauchen, als aus meinem Mund auszuspeien. Das sind harte Worte, die Jesus hier an die Gemeinde Laodicea richtet. Ich musste hier daran denken, ich denke, die meisten von euch kennen es, wenn man Sport gemacht hat, draußen vielleicht an einem heißen Sommertag, über 30 Grad, man hat Fußball gespielt oder Bundesjugendspiele oder sonstige Aktivitäten gemacht und es ist heiß und deine Flasche liegt im Rucksack in der prallen Sonne und du hast Durst und dein Gaumen klebt schon an deiner Zunge und du gehst hin und machst die Flasche auf und trinkst und du merkst, oh, da tut sich gar nichts, da tut sich gar nichts. Das Wasser ist lauwarm, genauso wie die Sonne und du kannst es eigentlich wieder ausspeien, dieses Wasser. Viel besser wäre es ein kaltes Wasser, eine kalte Cola. Die wäre erfrischend gewesen, nicht wahr? Und so unbrauchbar, so ungenießbar war diese Gemeinde in Laodicea zum Ausspeien. Dennoch ist hier Gnade enthalten, liebe Gemeinde. Denn Jesus sagt hier, eigentlich heißt es hier, ich stehe im Begriff, dich auszuspeien. Das heißt, Jesus hat hier noch keinen endgültigen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, ich speie dich aus, es ist vorbei, ich habe keine Geduld, ich habe keine Gnade mehr mit dir. Nein, ich stehe im Begriff. Du hast immer noch die Möglichkeit umzukehren. Gnade ist immer noch für dich bereit. Aber zunächst sehen wir in Vers 17, wie die Gemeinde Laodicea zu diesem lauwarmen Zustand gekommen ist. Wir sehen in Vers 17 das Problem der Gemeinde. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Die Stadt in Laodicea war aufgrund ihrer Textilindustrie, genauso wie auch Kolossee, und ihrer guten Lage bezüglich dem Handel eine sehr reiche Stadt geworden. Laodicea war wirklich bekannt für ihr Reichtum, für ihre Schätze. Und dieser äußerliche Zustand, dieser äußerliche Reichtum der Gemeinde spiegelt ihren inneren Zustand wider. Weil sie auf materieller Hinsicht wohlhabend sind, sind sie zufrieden mit sich selbst. Sie sind zufrieden auch mit ihrem geistlichen Zustand. Sie sind unabhängig von den Menschen um sie herum, was das Materielle anbetrifft. Und so glauben sie auch, dass sie unabhängig sind, was ihren geistlichen Zustand anbetrifft. Sie sehen gar nicht ihr Bedürfnis an Gnade. Sie sehen gar nicht ihr Bedürfnis an dem Evangelium, jeden Tag aufs Neue Christus nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, die Opfer der Nachfolge auf sich zu nehmen. Sie sind mit ihrem geistlichen Zustand zufrieden. Ich gehe ja in den Gottesdienst jeden Sonntag. Ich singe ja bei den Liedern mit. Ich treffe mich ja mit Geschwistern. Wieso brauche ich noch mehr? Sie sehen gar nicht, dass es im Glauben, im christlichen Glauben nicht darum geht in allererster Linie, dass wir uns hier versammeln und dass wir Gott mit unseren Lippen loben, sondern dass unser Herz ihm gehört und dass wir ihm nachfolgen, auch dort, wo uns niemand sieht und dass wir ihn lieben. Doch sie meinten, dass sie reich wären im Glauben. Doch Jesus sagt, du weißt nicht, dass du der Elende bist. Du weißt nicht, dass du arm bist, geistlich, dass du eigentlich gar nichts hast von mir, dass du gar keine rettende Gnade hast von mir. Du weißt nicht, dass du der Jämmerliche bist, dass du blind und nackt bist. Du siehst deinen Zustand überhaupt gar nicht. Du bist nackt bezüglich der Gerechtigkeit Jesu Christi. Das Urteil von Jesus Christus ist sehr, sehr hart an diese Gemeinde. Und hier sehen wir an diesem Urteil von Jesus Christus, dass in dieser Gemeinde wirklich kein rettender Glaube war, dass es wirklich eine Gemeinde war, wo nackt war bezüglich der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Deswegen sind sie unbrauchbar. Jemand hat es so formuliert, sie sind reich an geistlichem Stolz, aber pleite in der rettenden Gnade Jesu Christi. Sie waren reich, reich an Stolz, aber pleite an der Gnade Jesu Christi. Und hier sei zu erwähnen, liebe Gemeinde, alle anderen Gemeinden, alle anderen 6 Sendschreiben stehen unter einem gewissen Druck, entweder unter Verfolgung oder unter Irrlehre. Also ein gewisser Druck lastete auf diesen Gemeinden. Und jede andere Gemeinde hat einen Funken Hoffnung gehabt, ein Lob von Jesus Christus empfangen. Diese Gemeinde, hier wird überhaupt nichts erwähnt von Verfolgung oder von Druck. Und diese Gemeinde empfängt keinen Lob von Jesus Christus. Und es ist nicht ein Zeichen für uns, dass dort, wo die Gemeinde Jesu Christi sorglos und in Frieden und im Wohlstand lebt, dass die Gemeinde Jesu dort in der größten Gefahr steht, lauwarm zu werden. Dort, wo kein Druck ist, dort, wo keine Verfolgung ist, dort, wo der Wohlstand blüht. Dort schaut man halt mal, ob man am Sonntag zum Gottesdienst geht. Oder ob man heute mal in der Bibel gelesen hat oder gebetet hat, das spielt keine große Rolle. Dort, wo die Menschen verfolgt werden, dort suchen die Menschen Christus im Gebet, weil er der Zufluchtsort für sie geworden ist, weil er die feste Burg ist, weil er der einzige Hort ist, an dem sie Zuflucht finden können. Aber dort, wo es uns gut geht, fragen wir nicht immer nach ihm, nicht wahr? Wir achten mehr auf unser Äußeres, dass es schön ist, als auf unser Inneres. Wir verbringen mehr Zeit vor dem Spiegel, dass unser äußerer Mensch schön scheint, als im Gebet und dem Wort Gottes, dass unser innerer Mensch erneuert wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir schauen mehr auf unseren Materialismus, so wie die Laodizeer, und meinen, dass wir geistlich reich sind, aber wir sind eigentlich arm, weil wir glauben, reich zu sein. Anstatt in die Beziehung zu Christus zu investieren, investieren wir in unser Wohlstand, in unseren Materialismus. Anstatt reich in Christus zu sein, will man reich an irdischen Dingen sein. Und Christus speit solche Gemeinden aus. Haben wir es nicht erfahren in dieser Corona-Zeit, dass bildlich gesprochen viele Gemeinden ausgespeit wurden? Viele Gemeinden treffen sich nicht mal mehr, versammeln sich nicht mal mehr, weil dort keine Grundlage war. Und die Zeit ist gekommen vielleicht, wo das Gericht Gottes im Haus Gottes anfängt, auch in unseren Tagen. Was kann so eine Gemeinde machen, um errettet zu werden? Was kann ein Mensch machen, der in diesem lauwarmen Zustand sich befindet? Gibt es Hilfe? Gibt es Rettung? Gibt es Hoffnung? Ja, Jesus bietet Hoffnung an. Jesus bietet Rettung an. Jesus bietet Gnade an. Und das ist der dritte Punkt, die einzige Hoffnung einer lauwarmen Gemeinde, Vers 18 und bis 20. Jesus sagt, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Hier kommt Jesus und bietet Heilung an. Hier kommt der, dessen Joch sanft ist. Der von Herzen sanftmütig und demütig ist. Und er sagt, komm, nimm mein Joch und folgt mir nach. Hier hat ein Bibelausleger gesagt, die liebevollsten Worte in den 7 Sendschreiben wurden an die schlimmste der 7 Gemeinden gesprochen. Er hat gesehen, dass diese Worte, die liebevollsten und die mit Barmherzigkeit getränktesten Worte aller Sendschreiben waren, an eine Gemeinde, die eigentlich gar kein Lob verdient hat. Hier sehen wir das Herz von Jesus Christus, dass er sich danach sehnt, dass Sünder Buße tun. Auch wenn er die Gemeinde hart tadelt, sehen wir ein gnädiges und offenes und weites Herz von Jesus. Denn dazu ist er doch in die Welt gekommen, um Sünder zu suchen und zu rufen und zu retten, nicht wahr? Und er rät den Sündern in Laodicea, 3 Dinge von ihm zu kaufen. Er ist der Händler. Wir sollen zu ihm kommen und von ihm kaufen. Wie sollen wir kaufen? Nicht durch Werke, nicht durch Geld, sondern durch Glauben. Hier, denke ich, spielt Jesus an Worte aus Jesaja 55, Vers 1 an. Ich lese diese Stelle kurz vor. Jesaja 55, Vers 1. Dort spricht Gott zu seinem Volk. Hey, ihr Durstigen alle, kommt zu mir, kommt zu den Wassern. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Wein steht für Freude und Milch für Leben in gewisser Weise. Kommt zu mir ohne Geld und kauft von mir. Wie sollen wir kaufen? Mit leeren Händen, aber mit einem gläubigen Herzen. Mit Glauben an ihn, an die Person Jesu Christi, an sein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha, an seine Person. Zu ihm sollen wir kaufen und von ihm sollen wir kaufen, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, also reines Gold, geläutertes Gold, dort wo keine Schlacke, kein Dreck drinnen ist. Und Gold steht in der Bibel für verschiedene Dinge, für Gottes Wort zum Beispiel, für den Glauben. Läuterung beschreibt Reinheit, Sauberkeit. Jesus sagt hier, komm zu mir, kauf von mir Reinheit. Eine Reinheit, die dich vor Gott, vor einem heiligen Gott reinwäscht, die dich gerecht vor ihm stehen lässt. Kauf von mir Gold, das kostbar ist als jedes irdische Gold auf dieser Erde. Und durch den Glauben an Jesus Christus kaufen wir dieses reine Gold. Er selbst ist dieses Gold, dieser Schatz, der niemals vergeht. Wir sollen aber auch weiße Kleider von ihm kaufen. Und Laodicea, wie schon erwähnt, war bekannt für ihre Textilindustrie und es war eine schwarze Wolle, welche Laodicea und auch Kolossee so berühmt machte. Und hier spielt Jesus wahrscheinlich auf diese schwarze Wolle an und sagt, legt eure alten, besudelten, schwarzen, dreckigen, sündigen Klamotten ab und kauft von mir weiße Kleider. Kauft von mir reine, sündlose Kleider. Kauft von mir das Gewand der Gerechtigkeit. Im Buche der Offenbarung werden alle Heiligen, die in Jesus Christus gestorben sind, beschrieben als diejenigen, die weiße Kleider anhaben. Auch du und ich, wenn wir an Jesus Christus glauben, werden einst ein weißes Gewand von ihm bekommen. Komm zu mir. Jesus ist der Einzige, der dir dieses reine, weiße Gewand schenken kann. Und dieses Gewand bekannst du nur durch den Glauben empfangen. Aber er sagt auch, kauf von mir Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Auch hier ist es wirklich interessant, dass Archäologen und die Geschichtsschreiber der Antike Laodicea beschrieben haben, dass sie in der Antike ein bekanntes Zentrum für Augenheilkunde waren. Also Laodicea, jeder, der Probleme mit den Augen hatte, kam nach Laodicea und dort gab es auch Augensalben. Und Jesus sagt, ihr seid geistlich blind. Ihr seid tot in euren Sünden. Ihr seht euren Zustand überhaupt nicht. Kommt zu mir und kauft von mir geistliche Salbe, um eure geistlichen Augen sehend zu machen. Damit ihr eure Sünde seht, aber auch meine Gnade und meine Vergebung. Und so sehen wir hier, dass Jesus auf die Rettung, auf die Rechtfertigung anspielt und sagt, kommt zu mir. Ich bin die einzige Hoffnung, die ihr habt. Paulus wurde von Gott zu den Nationen gesandt, um ihnen die Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Das heißt, jeder Mensch, getrennt von Gott, lebt in der Finsternis und ist blind. Aber Gott hat seine Knechte gesandt, die sein Wort predigen. Und durch das Predigen des Wortes Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes wird den Menschen die Augen aufgetan. Das ist die Salbe. Und wenn sie sehen können, dann kaufen sie von ihnen reines Gold geläutert im Schmelzofen. Und dann bekommen sie von ihm ein weißes Gewand. Nur nachdem Jesus der Gemeinde nahegelegt hat, reich in ihm zu werden, zeigt er in Vers 19 konkret auf, wie sie dies tun können. Und zwar, indem sie Buße tun, wie schon gesagt. Vers 19 sagt er, ich überführe und züchtige, so viele ich liebe, sei nun eifrig, Buße zu tun. Und hier sehen wir seine Liebe, sein Verlangen, sein großes Herz für Sünder. Ja, Gott ist heilig und Gott ist gerecht und Gott zürnt jeden Tag über Sünde und über Sünder. Aber gleichzeitig ist er in der Person Jesu Christi auch gnädig und langmütig und voller Mitgefühl und will nicht, dass ein Sünder in seiner Sünde stirbt und verloren geht. Deswegen sagt Jesus hier, ich überführe und züchtige so viel ich liebe. Ich überführe dich, ich spreche zu dir, ich ermahne dich, ich züchtige dich, wie ein Vater seinen Sohn züchtigt. Siehst du nicht meine Liebe? Tu doch Buße von deinen Werken. Und was kann in einem sündigen und stolzen Herz mehr Buße hervorrufen, wie das liebende Herz Jesu Christi zu sehen? Man kann oft mit dem Hammer kommen, man kann oft schreien und brüllen und versuchen zu ziehen und zu ermahnen und zu tadeln. Es wird sich nicht viel tun im Herzen. Aber wenn der Sünder das liebende Herz Jesu sieht, und wenn der Sünder sieht, wie Jesus am Kreuz mit seiner Sünde hängt, wie viel mehr wird das liebende Herz Jesu diesen Sünder zur Buße führen? Und das offenbart Jesus hier der Gemeinde Laodicea. Er zeigt ihnen seine Liebe für sie und fordert sie auf, Buße zu tun. Und Buße bedeutet, haben wir schon immer wieder gesagt, ein verändertes Denken zu bekommen, das sich auf das Leben auswirkt. Zu sehen, ja, ich war lau. Ja, ich habe das Blut Jesu mit den Füßen getreten. Ja, Ich habe mich Christ genannt, aber nicht so gelebt. Ich habe es erkannt und ich bekenne diese Sünde vor dir, mein Herr Jesus Christus. Und ich glaube, dass du für diese Sünde am Kreuz gestorben bist und jetzt will ich Kraft des Heiligen Geistes neu für dich leben und neu Feuer und Flamme für dich sein. Hilf mir, für dich zu leben. Das ist Buße zu tun. Das ist Buße tun. Und dazu fordert er die Laodicea auf. Und in Vers 20 zeigt Jesus dann ganz praktisch auf, was passiert, wenn sie Buße tun. Er sagt, sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Hier haben wir ein Bild von Jesus Christus, wie er vor der Tür seiner Gemeinde steht. Viele gebrauchen diesen Vers, um aufzuzeigen, dass Jesus Christus hier vor der Tür eines Herzens, von einem sündigen Herzen steht und an der Tür dieses Herzens anklopft. Nun, das ist nicht in erster Linie, was dieser Text uns aufzeigt. Jesus Christus, der Auferstandene, steht hier vor der Tür, vor einer verschlossenen Tür einer Gemeinde in Laodicea, nicht vor einem einzelnen Herzen. Ja, er spricht später über einzelne Personen, die ihm die Tür öffnen sollen, aber in erster Linie steht Jesus Christus hier vor der Tür einer Gemeinde und er klopft an die Tür dieser Gemeinde. Ein ähnliches Bild finden wir im Hohelied von Salomo und Sulamit, in Hohelied Kapitel 5, Abvers 1 und 3, wo Salomo zu der Tür seiner Braut kommt und anklopft und sagt, mach mir auf, meine Geliebte, mach mir auf. Der Bräutigam steht vor der Tür seiner Braut und klopft und sagt, lass mich herein. Dieses Bild sehen wir hier. Der Bräutigam, Jesus, steht vor der Tür seiner Braut und klopft an und will hereingelassen werden. Interessanterweise steht Jesus Christus hier außerhalb der Gemeinde und nicht innerhalb der Gemeinde. Er ist nicht inmitten seiner Gemeinde hier. Und wenn die Gemeinde zusammenkommt und ihn anbetet, scheinbar, dann ist er nicht gegenwärtig. Er ist vor der Tür. Sie haben ihn noch nicht reingelassen und er klopft an. Und die Zeitform hier im Griechischen beschreibt eine andauernde Haltung. Er sagt, ich habe mich hingestellt in der Vergangenheit und ich klopfe seitdem an. Das heißt, Jesus Christus ist geduldig und langmütig. Er sieht diese lauwarme Gemeinde seit Jahren hinweg und er klopft an und er klopft an und er klopft an und er ist geduldig und langmütig. Und er klopft nicht nur, sondern er ruft auch. Hier heißt es, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört. Das heißt, er ruft auch noch. Und wie klopft Jesus an die Tür einer Gemeinde? Wie klopft Jesus auch an einem individuellen Menschen? Wie hört oder wie ruft Jesus Christus? In erster Linie durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Aber auch durch viele Lebensumstände, durch deinen Ehepartner, durch deine Kinder, durch Umstände auf der Arbeit, durch Umstände in deiner Familie, Schicksalsschläge. Jesus Christus klopft unermüdlich und er ruft unermüdlich die Sünder zur Buße und sogar einzelne Gemeinden ruft er. Und wenn jemand in dieser Gemeinde dieses Klopfen vernimmt und die Stimme Jesu hört und ihm auftut, dann wird Jesus zu ihm kommen. Nun, wie kann jemand in der Gemeinde Jesus Christus die Tür öffnen? Wir haben es gelesen in Vers 19. Indem sie Buße tun. Indem man Buße tut. Indem man ein verändertes Denken bekommt, seine Sünden bekennt, öffnet man Jesus Christus die Tür. Nicht indem man sagt, Herr Jesus, komm in mein Herz, ich öffne dir mein Herz, du kannst in mein Herz kommen, ich lasse dich in mein Herz hinein. Das ist kein biblischer Gedanke. Denn die erste Christin in Europa, Lydia, von ihr wird berichtet, als sie das Wort Gottes hörte, dass Gott selbst ihr Herz öffnete. In Apostelgeschichte 16, Vers 14. Paulus kam dorthin und predigte und dann lesen wir, sie hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Das heißt, Gott öffnete ihr Herz und später lesen wir dann, dass sie sich taufen ließ. Das heißt, sie tat Buße über ihre Sünden. Das heißt, Gott klopfte bei ihr an durch die Verkündigung des Wortes von Paulus Gott öffnete ihr Herz für dieses Wort. Sie tat Buße und ließ sich taufen. So öffnest du Gott die Tür. Und Gott sagt, wenn einer von euch in Laodicea, wenn einer von euch in der Gemeinde mir die Tür öffnet, dann komme ich zu ihm hinein. Und diese Einzelperson könnte vieles bewirken in der Gemeinde Laodicea, damit sie von ihrem lauen Zustand in einen warmen Zustand wiederkommt. Öffne mir die Tür, sagt Jesus. Und auch wenn Gott es ist, der das Herz bewegt, der das Herz öffnet, um Buße zu tun, so steht doch jeder einzelne Mensch in der Verantwortung, zu reagieren auf das Rufen Gottes. Denn Jesus spricht hier einen allgemeinen Ruf aus an die Gemeinde. Jeder in der Gemeinde hört dieses Klopfen. Jeder in der Gemeinde hört die Stimme. Aber nicht jeder in der Gemeinde reagiert darauf mit Buße und Glaube und Umkehr. Sondern viele reagieren auch mit einem verstockten und ungläubigen Herzen. Und jeder, der mit einem verstockten und unbußfertigen Herzen auf das Wirken Jesu Christi reagiert, der wird von Jesus Christus ausgespuckt. Mit ihm hat Jesus Christus, kann Jesus Christus keine Gemeinschaft haben. Er ist unbrauchbar und am Ende wird er von ihm gerichtet werden. Doch diejenigen, die ihm auftun, diejenigen, die Buße tun, die werden von Jesus Christus belohnt werden. Das ist der letzte Punkt. Die Verheißung für Überwinder einer lauwarmen Gemeinde. Jesus sagt hier, jeder, der mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Jesus verspricht hier zuallererst, ich werde kommen zu der Person, die mir die Tür geöffnet hat, und ich werde mit ihm das Abendbrot essen und er mit mir. Und hier dieses Wort Abendbrot bedeutet Mahl. Und dieses gleiche Wort verwendet Jesus, aber auch Paulus, als sie vom Abendmahl gesprochen haben. Desgleichen nahm der Herr das Mahl, dankte und sprach. Das ist das gleiche Wort, das Jesus hier verwendet. Und was haben wir, was machen wir, wenn wir das Mahl feiern, wenn wir das Mahl zu uns nehmen? Wir gedenken nicht nur an das Leiden und Sterben Jesu Christi und bezeugen seinen Tod, bis dass er wiederkommt, sondern wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir haben enge, tiefe, verbundene Gemeinschaft mit Christus, wenn wir das Abendmahl feiern. Und Jesus sagte, ich werde mit ihm das Abendessen, das Mahl essen. Ich werde mit ihm tiefe, innige Gemeinschaft haben. Vielleicht spielt Jesus hier auch auf das zukünftige Hochzeitsmahl an, das wir mit ihm feiern werden, dass seine Gemeinde, seine Braut mit ihm in der Ewigkeit feiern wird. Aber der Punkt, den Jesus hier machen will, ist, ich werde zu ihm kommen und tiefste, innigste und erfüllteste Gemeinschaft mit dieser Person haben, die mir die Tür öffnet. Jetzt schon auf dieser Erde und auch in alle Ewigkeit. Ist ja eine Gemeinde oder ein Mensch, der lauwarm ist, der hat nie geschmeckt, dass der Herr gut ist. Der hat nie geschmeckt, dass der Herr lieblich ist. Der hatte nie eine tiefe, innige, vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus sagt, ich habe etwas für dich, ich kann dir etwas geben, was so beflügelnd, so erfüllend, so herrlich und kostbar und schön ist, was du dir nicht vorstellen kannst. Und das gebe ich dir, wenn du Buße tust, wenn du mir die Tür öffnest. Aber eine weitere Sache gibt Jesus denjenigen, die Überwindenden. Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Jedes Sendschreiben hat einen Überwinderspruch und wir haben schon gesehen, zu überwinden bedeutet zu siegen, siegreich aus diesem Leben in das nächste zu gehen. Siegreich in diesem Leben jetzt schon zu leben, von Tag zu Tag den guten Kampf zu kämpfen und Siege davon zu tragen, auch wenn wir manchmal Niederlagen erfahren. Aber letztendlich gelangen wir von diesem Leben in das nächste als Sieger, als Überwinder. Und Jesus sagt, ich habe überwunden, ich habe gesiegt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe auf dieser Erde Leid und Spott und Hohn erduldet. Aber ich war dem Willen des Vaters gehorsam. Ich bin gestorben und auferstanden. Ich habe überwunden. Und deswegen hat der Vater, habe ich mich auf den Thron des Vaters gesetzt. Und Thron bedeutet Herrschaft, Herrschergewalt, Majestät, Herrlichkeit. Und Jesus sagt, wenn ihr überwinden werdet, so wie ich überwunden habe, dann gebe ich euch Anteil an meiner Herrschaft, dann gebe ich euch Anteil an meinem Reichtum, dann gebe ich euch Anteil an meiner Herrlichkeit und an meiner Macht. Einer lauen Gemeinde, die eigentlich zum Ausspeien da wäre, wird so eine herrliche Verheißung dargebracht. Sünder, die eigentlich den Zorn Gottes verdient haben, du und ich, wenn wir überwinden, wenn wir den guten Kampf kämpfen, wenn wir bis zum Schluss warm sind, wenn wir bis zum Schluss Jesus nachfolgen und Opfer bringen, unser Kreuz täglich auf uns nehmen, dann gilt diese Verheißung für dich und mich. Wir werden mit Christus gemeinsam auf seinem Thron sitzen. Wir werden ewig Gemeinschaft mit ihm haben. Wir werden an seinem Tisch sitzen. Er wird mit uns Gemeinschaft haben. Wir werden mit ihm Gemeinschaft haben. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden sein, wie er ist. Und so sehen wir, dass eigentlich alle 7 Sendschreiben so enden mit dieser Verheißung, dass wir Anteil haben an Christus, dass wir Anteil haben an seinem Reich, dass wir Anteil haben an ihm und nicht nur Anteil, sondern wir werden mit ihm gemeinsam herrschen und regieren in alle Ewigkeit. Und diese Verheißungen spricht Jesus nicht ohne Grund aus, liebe Gemeinde. Diese Verheißungen sollen dich und mich definitiv anspornen, Überwinder zu sein. Und wir sind mehr als Überwinder durch den, der überwunden hat. In Jesus Christus sind wir schon Überwinder. In Jesus Christus haben wir bereits überwunden. Wenn wir an ihm festhalten, dann gilt diese Verheißung auch für dich und mich. Und nachdem wir gesehen haben, wie eine lauwarme Gemeinde aussieht, und wenn du erkannt hast, dass du vielleicht lauwarm bist, dass du keine Liebe und Hingabe und Freude an Christus hast, sondern einfach nur Christ bist, weil du halt in eine christliche Familie hineingeboren wurdest und dann in die Jugend kamst und dich dann taufen lassen hast. Wenn du gemerkt hast, dass du lauwarm geworden bist, gibt es Hoffnung, gibt es Heilung, gibt es Rettung für dich? Ja, ja. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sagt der Hebräerbriefschreiber. Heute ruft Christus, heute klopft Christus, heute lädt Christus den Sünder immer noch ein und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dich zu einem Überwinder machen. Ich will mit dir das Abendbrot essen. Ich will dich auf meinen Thron setzen. Ich will mit dir gemeinsam regieren. Komm zu mir im Glauben und mit Buße. Was gilt für uns als Gemeinde, wenn wir vielleicht keine lauwarme Gemeinde sind? Was gilt für uns? An den Wahrheiten festzuhalten, wie sich Jesus Christus hier offenbart hat. Als der Amen, als der treue Zeuge, und als der Anfang der Schöpfung Gottes. Dass wir an der Überlieferung der Apostel festhalten. Dass wir an Christus festhalten. Dass wir in der Erkenntnis von Christus zunehmen. Und je mehr wir Christus erkennen, umso inbrünstiger wird unsere Liebe für ihn. Umso wärmer wird es uns ums Herz. Und umso eine warmere, eine heißere Gemeinde werden wir. Dann werden wir keine kalte, keine lauwarme, sondern eine heiße Gemeinde sein. Und deswegen gilt es für dich und für mich im Privaten, aber auch in den Gottesdiensten, Christus zu suchen, ihn zu erkennen, wie er ist, und ihm nachzufolgen und ihn zu lieben. Möge Gott uns gnädig sein und möge sein Geist das Gehörte in unseren Herzen aufgehen lassen. Amen.